Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2025. Heute diskutieren Digital Marketing Experte Björn Radde, Nils Stamm, Chief Marketing und Sales Officer bei der Allianz Direkt und Olaf Waschkies, Vorstandsmitglied bei Web to Cologne, darüber, wie KI-Agenten als autonome digitale Kollegen Marketingprozesse transformieren und welche neuen Kompetenzen Marketer entwickeln müssen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich, hier zu sein. Das ist erstmal als Moderator, sonst war ich auch immer Panelist. Und ich freue mich auf meine Panelisten, dass wir uns schön austauschen können zu dem Thema, was wirklich momentan nicht nur Hype ist, sondern ich glaube auch Zukunft, KI-Agenten im Marketing. Ich darf Nils grüßen und Olaf, am besten stellt ihr euch noch mal kurz selbst vor, aber ich gebe euch mal kurz die Bühne, euch zu präsentieren. Nils, fangst du an.
Alles klar, weil ich gleich an in eine richtige Reihenfolge. Genau, Nils Stamm, bin seit jetzt mittlerweile 23 Jahren im Marketing, insbesondere Schwerpunkt Digitalisierung, habe ziemlich viel Konzernerfahrung, habe extrem viel Erfahrung aus kleinen Unternehmen. Deswegen bringe ich dort die ganzen Welten üblicherweise bei meinen Jobs, die ich so in der Vergangenheit hatte, immer sehr, sehr gut zusammen. Bin ein ganz großer Fan von digitaler Transformation und natürlich mit einem ganzen starken Fokus auf Kundenperspektive. Und das ist etwas, was mich auszeichnet und mir sehr viel Spaß macht. Und aktuell in der Rolle CMO bei der Allianz Direkt und so fort. Beispielsweise CDO bei der Deutschen Telekom, das ist auch ein spannender Job war und bringe so relativ viel Erfahrung aus dem ganzen Bereich, was wir heute sprechen, mit.
Prima, danke dir. Olaf?
Sehr gerne. Guten Morgen erstmal in die Runde. Mein Name ist Olaf Waschkies. Ich wurde vorgestellt als Vorstand von Web to Cologne. Das ist tatsächlich ein Verein, den ich mal vor vielen Jahren mitgegründet habe. Nomen ist oben hier in Köln. Ging darum halt, die Kölner Agenturszene stärker zu vernetzen. Dann sind wir weitergegangen, haben eigentlich versucht, das gesamte digitale Umfeld in Köln zu aktivieren. Und ich habe Agenturen gesagt, da komme ich ursprünglich her, habe vor über 30 Jahren tatsächlich in der klassischen Werbung angefangen, da gab es noch kein Internet in Anführungsstrichen, bin dann aber sehr fern halt über die ersten Webseiten, ersten Promotions halt ins Internet gerutscht und habe dann 2000 bei Pixelpark in der New Economy angefangen, bin da über 24 Jahre gewesen, habe dann im letzten Jahr dort eine Entscheidung getroffen, dass ich jetzt halt erstmal als freier Berater unterwegs gewesen bin, aber im Hintergrund mit einem Kompagnon zusammen eine Agentic Agency aufbaue und wir gerade im Go-to-Market sind und deswegen passt das Thema natürlich sehr, sehr gut.
Genau, perfekt. Das haben wir gesagt, du passt super in die Runde. Kurz zu mir, Björn Radde. Ich war bis vor kurzem noch verantwortlich bei der T-Systems fürs digitale Marketing, bin gerade in Transition, belege auch noch Selbstständigkeit, weil mich einfach das Thema Zukunft des Marketings, wie kann man Technologien fürs Marketing nutzen, super interessiert. Und deswegen bin ich auch heute hier und moderiere diese Runde. Der Nils muss ein bisschen früher weg, hat er gesagt. Sag uns einfach Bescheid, wenn du raus musst, Nils, dann verabschieden wir dich schön. Aber bis dahin habe ich ganz viele Fragen mitgebracht und freue mich auf eure Antworten. Fangen wir vielleicht mit der ersten an, was immer natürlich Grundlage ist. Was versteht ihr oder was sind die KI-Agenten eigentlich? Fangen wir mal mit Olaf an, weil du ja dich gerade in diesem Bereich auch selbstständig machst oder eine Firma gründest.
Sehr gerne. Ich nehme immer diesen Begriff erstmal und ordne es nochmal grundsätzlich ein, weil all die, die so wie ich mitten in der Bubble stecken, also einmal in dieses AI-Rabbit-Hole gefallen sind, da gibt es wildeste Diskussionen. Agenten sind erstmal keine Large Language Modelle. Das heißt, wer ChatGPT sieht und sagt, das ist ein Agent, nein. Agenten sind Programme, die eine hohe Autonomie haben, die hoch lernfähig sind. Ja, das kann so ein ChatGPT auch, aber die halt auch auf sehr unstrukturierte Aufgaben und treffen und diese halt autonom lösen. Was bedeutet das? Bei JetGTP bin ich immer noch jemand, der halt vorne was reinpromptet und dann sukzessive, Schritt für Schritt, Dinge optimiert. Bei einem Agenten gehe ich hin und gebe ihm eine unstrukturierte Aufgabe und lasse diesen Agenten laufen. Das geht so weit, dass ein Agent autonom Entscheidungen trifft und sich andere Agenten in Networks zur Hilfe holen kann. Also im Grunde genommen, JetGPT ist eine schlaue Suchmaschine, eine schlaue Schreibmaschine. Ein Agent ist dein neuer Kollege.
Siehst du es auch so, Nils?
Ja, also es ist ein neuer Kollege, der uns insbesondere sagen wir, unterstützt. Also die Feinheit würde ich tatsächlich noch mit reinbringen. Ob er uns irgendwann mal ersetzt, mal gucken. Also Olaf und mich vielleicht nicht mehr in unserem hohen Alter. Haben wir wahrscheinlich die Güte, vielleicht vorher noch mal in Rente zu gehen. Aber danach, glaube ich, gibt es viele Aufgaben, die ein Agent beispielsweise tatsächlich übernehmen kann, komplett. Und dadurch tatsächlich auch Aufgaben, Rollen, ich nenne es jetzt tatsächlich immer nur Rollen und nicht Jobs, tatsächlich auch wegfallen können. Aber im primären Einsatz, in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, ist es ein unterstützendes System sozusagen. Und besser als Olaf könnte ich es auch nicht beschreiben.
Perfekt. Ich habe ja mit Nils schon ein, zwei Mal drüber diskutiert. Ich bin da ein bisschen provokativ. Lautet auch der Titel unserer Session heute. In der aktuellen Phase sind KI-Agenten nicht einfach eine sophisticated Marketing Automation und mehr nicht. Nils, was meinst du?
Ja, also ich benutze ja selber einige von diesen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber zum Beispiel Einstein von Salesforce ist ein solcher Agent und der unterstützt mein Team sehr, sehr gut in beispielsweise Segmentierung, in der Ausspielung unserer Kommunikation über verschiedene Touchpoints hinweg. Und das zeichnet das System aus. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche von vor 10 Jahren, wie lange wir gebraucht haben oder hätten, für eine Microsegmenting beispielsweise, was man damals eigentlich noch gar nicht gemacht hat, weil man noch nicht die Fähigkeiten dazu hatte, sind wir heute in der Lage, innerhalb von kürzester Zeit wirklich Kleinstkampagnen sozusagen auf speziellen Segmenten zu fahren mit zum Agenten. Ja, und da stehen wir heute. Da ist jetzt meines Erachtens nach auch der Status Quo, wobei man halt natürlich sagen muss, dass der Status Quo eigentlich immer so das von vorgestern ist und in 2-3 Tagen kann schon wieder ein neues Update da sein und neue Skills sozusagen zur Verfügung stehen, die uns weiter massiv helfen in unserer Kundenansprache beispielsweise.
Okay. Olaf, ist es mehr als high sophisticated Marketing Automation?
Wenn du definitorisch fragen willst, sagst du, da passiert irgendetwas von einer Maschine, dann hättest du ja komplett recht, weil es ist automatisiert, weil es macht ein Automat. Die Idee aber hinter Automatisierung und wenn wir einfach mal so 2-3 Schritte zurückgehen, was meinten wir, wenn wir von Marketing-Automatisierung gesprochen haben? Nimm einfach den Klassiker aus dem E-Mail-Marketing, Hanfbloßketten, alles das, was wir definiert haben. Ich habe in meinem beruflichen Leben selber, wahrscheinlich auch einigen von euch, mal diese gesamten Workflows aufgeschrieben. Ne? Also ich melde mich an beim Newsletter, was passiert als nächstes? Und dann verästeln sich diese gesamten Dinge auf. Also so eine Struktur einmal aufgemalt. Und diese Struktur wurde dann von der Automatisierung, vom Algorithmus durchgelaufen. Und zwar exakt so, wie ich es aufgeschrieben habe. Und das ist Automatik. Aber der Agent macht ja was anderes. Und deswegen bin ich nicht bei dir, Björn, weil er macht zwar etwas automatisch, aber er braucht nicht von mir gesagt zu bekommen, wenn du an der Gabelung bist, gehst du links, wenn er A sagt und rechts, wenn er B sagt. Sondern der geht selber auf die Gabelung zu und entscheidet dann autonom, was er tut. Und das ist die Intelligenz in diesen KI-Agenten. Und deswegen ist es mehr in meinen Augen. Und es geht halt auch vor allen Dingen nochmal Richtung Backend stärker. Das heißt also, wenn ich als Marketer in der Sicht bin, sagen, ich gebe Aufgaben an einen KI-Agenten und lasse prozessual Dinge abfackeln, dann wird es hochspannend. Und da gibt es dann auch dann die spannendsten Cases, die dann nicht in der reinen Kommunikation sind, sondern halt wirklich deutlich stärker halt im gesamten Prozessuellen bis hin ins Core-Produkt.
Okay. Ihr hattet ja schon gesagt, es gibt dann Cases und man kann das und das machen, aber habt ihr was Konkretes, also zum Beispiel Nils, habt ihr bei Allianz direkt schon was Konkretes umgesetzt, über das du sprechen kannst? Was macht der Agent schon?
Ja, also ich kann ein Beispiel nennen, jetzt hört sich eigentlich trivial an, hat aber einen total positiven Impact auf unterschiedlichsten Dimensionen. Ich beschreibe erstmal kurz den Case und dann den Impact. Was wir gemacht haben, dadurch, dass wir Sachversicherungen im Wesentlichen verkaufen, haben wir zum Beispiel in den Niederlanden, eins unserer stärksten Märkte, haben wir angefangen, zwei Dinge miteinander zur Verknüpfung über die Marketing-Automatisierung an Kunden darüber zu kommunizieren. Und zwar haben wir einfach gesagt, wenn Wetterwarnungen kommen, steigen bei uns die Sachschädenrate für Autos, für Dinge, die beispielsweise im Garten stehen, wenn zum Beispiel Hagel kommt. Also Dinge, die sozusagen eigentlich verhindert werden könnten, wenn der Kunde eigentlich ausreichend Bescheid weiß. So, jetzt wissen wir natürlich, dass der Kunde normalerweise Wetterwarnungen und sich sowas auch anguckt. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben es aus einer, an unseren Kundenbestand genau in dieser kleinen Region, weil im ersten Testlauf in Südholland, in der kleinen Region, haben wir dediziert unsere Kunden angeschrieben über unterschiedliche Kanäle, also Textmessage und per E-Mail. Bitte bereitet euch darauf vor, da wird jetzt ein Sturm kommen, kann auch Hagel mit dabei sein, wäre ganz klasse. Wenn ihr beispielsweise euer Auto in die Garage oder irgendwo unterstellt oder euer Inventar sozusagen sichert. Wir hatten exorbitant hohe Öffnungsraten, wir hatten extrem positiven Response und wir haben dadurch eine deutlich geringe Schadensquote tatsächlich in dieser Region gehabt im Vergleich zu Daten, die wir vorher beispielsweise hatten. Also ein ganz super einfacher Use Case eigentlich genommen und sozusagen automatisiert. Das heißt, wir haben jetzt immer Wetterdaten bei uns im System, die dann automatisiert solche Informationen an unsere Kunden senden, um sie vorab zu informieren, dass sie eigentlich sich jetzt viel Ärger sozusagen im Sinne von Schaden und Schadenabwicklung bei uns eigentlich sparen können. Hat einen super hohen NPS, hat eine extrem hohe Kundenzufriedenheit, hat bei uns deutlich geringe Kosten. Kunde ist zufriedener, längere Lifetime und so einfach ist es in Anführungszeichen, so Dinge umzusetzen. Und die Leistungen, die wir gemacht haben, sind einfach zwei Dinge miteinander verbunden und dann sozusagen über das System oder über den Agenten auszuspielen. Wir haben noch deutlich mehr, aber es ist ein kleiner, pragmatischer, glaube ich, gut nachvollziehbarer Case. Und davon gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele. Man muss jetzt sozusagen eigentlich nur finden und austesten.
Okay, bin ich aber spannend. Olaf?
Vielleicht ergänzen, weil in der Vorbereitung zum heutigen Tag Selektivität der Wahrnehmung, plötzlich haben mich Versicherungen wieder mehr interessiert, weil die ja wussten, dass nichts dabei ist. Und aus der Startup-Szene habe ich dann halt einen Case tatsächlich dann halt auch mitgenommen, die Firma Comulate aus San Francisco. Die sind 22 gegründet worden. Die haben jetzt eine Series B abgeschlossen mit 20 Millionen, sind einmal über die Series A hinweg gehüpft. Das heißt, die haben gar keine Series A gehabt. Und was machen die? Die gehen genau hin und unterstützen Versicherungen und haben da auch vielleicht große Portfolien in den USA, wo sie dann, wenn halt Schadensfälle geclaimt werden, die Versicherungen unterstützen, diese abzuarbeiten. Und dann hast du gesagt, ja, das macht doch ihr Versicherung die ganze Zeit. Aber dann wurde mir das klar, als sie dann weitergeredet haben, weil der Case, wo sie darauf hingewiesen haben, war, was ist denn in Kalifornien passiert? Da sind 12.000 Häuser abgebrannt Anfang des Jahres. Wenn wir vor 3 Jahren halt ins Ahrtal gucken, da wissen wir auch, was passiert ist. Da war es das Raster. Und da war der Case, den sie gesagt haben, was ihr als Versicherer ja einfach akzeptieren müsst, ist, Risiken werden mehr geclustert. Das heißt also, diese Schadensfälle kommen ja vehement auf euch zu. Und das gesamte Abarbeiten all dessen, was dann da passiert, also wenn mein Haus jetzt hier, also hinter mich guckt, 100 Meter weiter ist der Rhein, würde mein Haus weggeschwemmt, dann würde ich mich an euch wenden und dann würden ja mehrere Versicherungsfälle kommen, weil ich würde ja nicht sagen, Haus ist weg, alles ist weg, Betrag X, sondern man müsste ja dann halt durchgehen. Und das allein mit Manpower hinzubekommen und in einzelnen Verästelungen abzuarbeiten, da werden gerade Agenten gebaut, die halt wirklich dann halt die Versicherung unterstützen. Und daher kommt dann halt auch so eine Bewertung innerhalb von 2 Jahren, ne, in der Series B auf über 20 Millionen zu gehen, ist schon respektabel. Und da steckt halt ganz, ganz viel Musik drin, ne, auch halt dann im Produkt, weil Regulierung des Schadensfalls, das ist ja aus Sicht des Kunden von euch das Produkt, da halt schneller zu werden und halt auch auf der anderen Seite dann halt natürlich eine höhere Sicherheit hinzubekommen, indem man halt einfach Dinge dann durch eine KI checken lässt.
Ich kann jetzt kurz noch was ergänzen, was glaube ich ganz spannend ist, weil ziemlich viele Marketeers hier drin sind und ich halte ja immer noch Produktteil des Marketings und das ist deswegen nicht, dann nicht immer nur auf Kommunikation, ganz provokativ. Wir haben da draußen ein Produkt gemacht, wir haben 60 Seconds Claim genannt, also in 60 Sekunden Schadensabwicklung. Was haben wir gemacht? Ist mittlerweile in vielen Bereichen auch schon eingesetzt. Du kannst bei uns automatisch deinen Schadensfall von deinem Auto ein Bild sozusagen oder Bilder hochladen. Bei uns guckt sozusagen die Bilderkennung drauf, analysiert, ist es ein Fraud, also ist es ein gefakter Schaden sozusagen oder ist es ein echter Schaden? Haben wir extrem gute Erkennungsquoten. Und wenn wir sozusagen positiv Häkchen machen, der Agent sagt, ja, ist es wirklich ein Schaden? Und dieser Schaden hat eine Schadenshöhe. Ich nenne es mal nur ein virtuelles Beispiel. Ich möchte nicht die exakte Zahl sagen. Nehmen wir mal 1000 Euro. Dann stößt er eine sofortige Auszahlung oder die Möglichkeit der sofortigen Auszahlung von 1000 Euro für den Schadensfall an. Das heißt, ich kann bei uns in der Versicherung innerhalb von 60 Sekunden einen Regelschaden, den man im Auto, wenn man schnell mal irgendwie parkt oder unaufmerksam irgendwo mal kleiner gegenfährt, innerhalb von 60 Sekunden lösen. Daraus haben wir sozusagen ein Feature gemacht. Dahinter ist natürlich ein Agent. Und ich glaube, das kann auch die Dimension von Agents zeigen, dass man daraus, und da kommst du vielleicht später ja drauf, tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil sich schaffen kann, wenn man schlaue solche Agenten in der Zukunft nicht nur in der Kommunikation, sondern wirklich als in dem Fall im Service oder als Bestandteil eines Produktes, was es bei uns dann entsprechend auch schon ist, sozusagen mit anbietet. Und das sind so Dimensionen, die man wirklich auch denken sollte und sich nicht nur auf das reine Marketing sozusagen beschränken, weil eben die Marketeers, glaube ich, eine breitere Sicht auf Kunden haben. Was kann ich eigentlich mit dieser Technologie Positives an Kundennutzen schaffen und nicht nur in der Rahmen von der Kommunikation oder in der Contentgestaltung oder in der Segmentierung. Darauf möchte ich nämlich auch die Diskussion heute gar nicht wirklich beschränken. Ja, deswegen das Statement auch immer von meiner Seite.
Also dann bist du bei mir absolut richtig, weil ich denke auch, dass Marketing sie mehr als Kommunikation ist. Es geht um die Produkte, es geht um Produktgestaltung, es geht um die Preisgestaltung und letztendlich auch den Vertrieb, ja, auch wenn da häufig Diskussionen sind, dass das zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. Insofern passt das super rein, Nils. Aber wo seht ihr denn, wenn wir das Marketing im Gesamt betrachten, das größte Potenzial? Also du sagst, okay, Produktgestaltung sind riesige Potenziale. Oder auch aus deiner Kundensicht, oder Olaf, wenn du mit Kunden sprichst, wo seht ihr die größten Potenziale, wo KI-Agenten in Zukunft einen hohen Impact haben werden?
Tatsächlich in der Diskussion, die ich mit meinen Kollegen halt auch gerade auf der Seite geführt habe, aber auch dann halt immer den Proof für uns halt, der Proof of Concept ist ja immer, wir gehen dann zu Kunden und fragen und reden mit denen, versuchen zu verstehen, ist das, was wir halt irgendwie im Kopf haben, hilfreich für euch? Wenn wir einmal, also es gibt einmal den Teil in den Agenturen, die konzentrieren sich sehr stark auf dieses gesamte Thema Gen AI, ist das alles, was halt Werbemittelerstellung ist, ob das Texte, ob das Bildchen, ob das Videos, ist all das, das auch dann halt am besten einmal komplett zu automatisieren über einen Agenten, also hinzugehen und sagen, okay, ich kann von vorne bis hinten einmal den gesamten Prozess durchgehen, der früher über viele Schnittstellen innerhalb von Agenturen, von Agenturmenschen gegangen ist. Da kann ich sehr, sehr viel tun, um dann halt von vorne, von Brief bis halt hinten zur Auslieferung runter ins Channel Planning halt dann in die Media zu gehen, zu sagen, was passiert da alles? Weil da finden ja weiter ganz viel Number Crunching auch statt. Und das können meistens Maschinen besser als Menschen. So. Das ist der eine Thread. Und der andere, den ich persönlich deutlich interessanter finde, auch in der Agenturwelt, unterscheiden wir immer zwischen, es gibt die Plattformmenschen und es gibt halt eben die Marketingmenschen. Das heißt also einmal diejenigen, die halt in diesen Core-Technologien unterwegs sind, ob es eine DXP ist, ein CRM-System oder ein Shop und die anderen, die dann halt die gesamte Vermarktung nach draußen machen. Gucke ich auf die Plattformen, wo halt auch schon sehr, sehr viel passiert ist, dann schaue ich eigentlich vom Graphical User Interface nach innen, also Richtung dann der Backends und da wird es hochspannend, weil Prozesse müssen definiert werden. Das, was halt vorne delivered wird Richtung Kunde und kommuniziert wird, muss hinten in irgendeiner Form abgebildet werden und da ist in meinen Augen das größte Potenzial, aber das ist meine persönliche Wahl, weil es gibt viele Kollegen, die halt auch weiter natürlich Richtung der Marketingkommunikation, Werbung unterwegs sind und die haben auch ein großes Spiel.
Ich würde mal ein bisschen Perspektive reinschmeißen und einen menschlichen Vergleich dazu schaffen, um vielleicht besser nachzuvollziehen, wie ich das meine. Aus meiner beruflichen Erfahrung habe ich gemerkt, dass die besten Vorstände oder Geschäftsführer eines Unternehmens sind diejenigen, die sich schon länger mit der Organisation und mit dem Unternehmen, mit deren Produkten und deren Service intensiv auseinandergesetzt haben. Also am Ende des Tages waren immer die, die am meisten sozusagen verstanden haben, wie ihr Unternehmen funktioniert, tatsächlich die Besten, jetzt monatlich jetzt von Leadership Skills etc. Aber die haben meines Erachtens nach häufig die besten Entscheidungen fürs Unternehmen getroffen, weil sie eben viel Erfahrung etc. mitgebracht haben. Das Gleiche möchte ich jetzt sozusagen übertragen. Ich halte das höchste Potenzial in der Verbindung der einzelnen Teile eines Unternehmens. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Marketing-Agent das höchste Potenzial hat oder unser Claims-Agent das höchste Potenzial hat im Sinne von Effizienz oder eine Kundengewinnung oder mehr Umsatz zu machen. das höchste Potenzial ist meines Erachtens in den Verbindungen der einzelnen Teile, die in meinem Unternehmen sozusagen agieren, die voneinander meistens autark sind. Ja? Also ganz klassisch diese ganzen unterschiedlichen Säulen aus Pricing, Product, whatever. Und diese zusammenzubringen, datenbasiert, und darauf sozusagen die Intelligenz laufen zu lassen, das hat das allerhöchste Potenzial aus meiner Perspektive, weil das heute menschlich eigentlich nur die Personen machen, die ganz, ganz lange dabei sind und viel verstanden haben und dann hoffentlich auch visionär sind und nach vorne arbeiten können. Und ich glaube, das ist das höchste Potenzial, was eigentlich sozusagen die Intelligenz, die uns damit geliefert wird, mitbringen kann.
Okay, super spannend. Wenn ich an Potenziale denke, und ihr habt auch schon ein bisschen sowas angesprochen, es könnte auch Hindernisse geben. Wo seht ihr denn die größten Herausforderungen oder Hindernisse bei der Implementierung von AI-Agenten?
Eine einfache Antwort ist, die erst war immer KI, ne? Daten. Also, wie sind die Daten aufgearbeitet? Liegen die Daten vor? Liegen sie in Silos? Also diese Diskussionen, die können wir ja auch schon seit, also haben wir schon geführt, bevor das KI-Thema ganz groß wurde, aber es hat nochmal eine neue Relevanz bekommen.
Okay. Hier ist, kommst du zu.
Was war ganz eine kurze Frage? Ich war ganz kurz abgelenkt.
Was die größten Herausforderungen sind tatsächlich.
Ja. Ja, also ich glaube, die größte Herausforderung ist erstmal wirklich, es ist ein Transformationsthema, ne? Also, dass die Leute wirklich verstanden haben, was das Ding tatsächlich für die Zukunft bringen wird. Dafür braucht man meines Erachtens nach ein klares Zielbild. Die meisten Unternehmen, die ich gerade sehe oder kenne und mich unterhalte und viel mit Beratern etc., da gibt es ganz viele Use Cases, die getestet werden und dann abgefeiert werden, weil sie Effizienz bringen oder mehr Umsatz etc. Also es sind immer so Einzelbetrachtungen. Ich würde mir wünschen, wenn sich ein Unternehmen erstmal ein Zielbild definiert, wo wollen wir denn eigentlich damit hin und was wollen wir damit erreichen? Das war der erste Layer sozusagen der Transformation. Und dann sozusagen kommen wir ja eigentlich zu den großen Herausforderungen. Welche Datenstrukturen muss ich denn im Unternehmen eigentlich schaffen, damit ich diese Informationen, die mir vorliegen, die absolut wertvoll sind, überhaupt nutzen zu können für sozusagen, ich nenne es jetzt mal Maschine, für die neue Intelligenz sozusagen. Und da ist einer der, sag mal, die erste ganz große Hürde meines Erachtens nach. Die zweite Hürde wird dann kommen, es sind heute Spezialisten, die es machen. Bei mir ist es ein Martech-Mensch, der das halt versteht und auch gut umsetzen kann. Und dann bauen wir den auf und der versucht dann Leute zu begeistern, dass sozusagen ein Massenwissen, ein breites Wissen im Unternehmen wird, um die zukünftige Anwendung dessen auch wirklich sicherstellen zu können und möglichst früh sicherstellen zu können. Dann kommt natürlich das ganze Thema Datenschutz. Ist natürlich auch eine größere Herausforderung und Compliance und natürlich das ganze Thema Ethik. Und da können wir natürlich jetzt nochmal drei große lange Sessions machen zum Thema Ethik, aber das halte ich schon zukünftig für eine ganz große Herausforderung, da wir nicht, ja nicht genau wissen und nur erahnen können, wo sich das tatsächlich hin entwickelt. Ja? Wie viel Ethik können wir dem beibringen? Wie viel Autonomität können wir dem Ding, was wir ja noch gefühlt ja keine Kontrolle irgendwann mal drüber haben, denn überhaupt zutrauen? Und das ist natürlich ein Thema, was uns eine hohe Hürde sozusagen mitbringen kann.
Das stimmt. Also Thema Ethik habe ich ganz zum Schluss mir noch aufgehoben, um die fließende Frage zu stellen. Thema Herausforderung, da kam eine Frage aus dem Publikum. Das ist auch eine Herausforderung, welche Tools implementiert man denn oder welche AI-Agenten nutzt man denn von welchem Unternehmen? Du hast es schon Salesforce genannt, Nils. Gibt es noch empfehlenswerte Third-Party-Tools, die CRM-unabhängig sind? Habt ihr da irgendwelche Ideen oder Erfahrungen oder könnt ihr mich teilen?
Also es gibt viele auf dem Markt, ne? Es gibt ja mehr als, also es gibt, glaube ich, niemanden, ich kenne niemanden, der alle kennt, weil immer wem dazu kommen, ja. Ich glaube, da muss man einfach die individuellen Bedürfnisse sozusagen gucken. Wir hatten halt, ne, als Konzern hast du natürlich andere Herausforderungen sozusagen im Einsetzen von bestimmten Tools und dann setzt du natürlich auf Standards sozusagen, will ich jetzt mal sagen, und bewährte Anbieter. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist keine Werbung, es ist aber nur ein Erfahrungsbericht, ein positiver, den ich nennen kann und mache keine Werbung dafür. Es gibt kleine Tools, Hotspots, es gibt, also benutze ich KI, die schmeißt da, glaube ich, ganz viele Stärken und Schwächen der einzelnen Anbieter sozusagen raus und dann könnt ihr eigentlich tatsächlich matchen mit dem, was ihr sozusagen sucht. Und dann kriegst du eine Shortlist sozusagen raus. Also hier eher eine Handlungsempfehlung, als eine Empfehlung für ein spezielles Tool, weil das hier das tatsächlich individuell ist.
Okay, prima. Olaf, du hast ja viel Kontakt zu Startups. War irgendwas, was man empfehlen kann?
Es gibt eine ganze Reihe, was sind Startups? Also da bin ich mal sehr gespannt. Also wer sich gerade mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigt, da gibt es ein ganz junges Startup, was ich jetzt kennengelernt habe, Sandler. Die hat tatsächlich versuchen, ist das Deathstruck, pardon, die versuchen, das Thema Barrierefreiheit auch mit einer KI-Modul zu lösen, weil jeder, der sich damit gerade beschäftigt und wer es nicht tut, aber B2C macht und Transaktionen auf seiner Seite hat, sollte es bis zum 28.06. bitte tun, weil dann geht das Gesetz. Da sind hier Herausforderungen und ganz häufig kommt dann halt, es muss viel noch händisch getestet werden, es muss noch viel händisch optimiert werden, um da halt zu gucken, wie komme ich näher ran an Automatisierungen halt durch Retrieves halt in GitHubs Code rauszubekommen, schneller in der Entwicklung zu werden, besser zu werden. Und das sind solche Themen, die da halt helfen, weil da war genau ein konkreter Use Case angegangen, Thema Barrierefreiheit. Und ein anderer Teil, der sehr spannend ist, der nochmal auf so einer Metaebene stattfindet. Was passiert eigentlich, wenn wir sagen, Agenten sind autonome Programmeinheiten, die Dinge tun? Aber auch die haben ja irgendwann eine Endlichkeit. Das heißt also, die sind so etwas konzipiert, aber hören irgendwo auf. Was ist, wenn die autonom dann einen anderen Agenten brauchen, der Dinge tut? Und wollen wir dann halt den Agenten loslaufen lassen und sagen, geh mal raus auf den Marktplatz und hol dir irgendjemanden, der dir dann hilft, nicht zu wissen, wer ist das, ne, wie ist der programmiert, was sind da für Sicherheitslevels und. Und da haben tatsächlich die Kollegen von der Planet ja jetzt in Davos Masumi vorgestellt, was ein KI Agent Network ist, wo sie auf einer Blockchain die Agenten packen, um dann halt eben, Vorteil der Blockchain, halt die Agenten zu hashen. Ich ziehe ein Security Level ein und ja, damit ziehen sie natürlich auch ein Payment Level ein. Das heißt, mein Agent kann sich einen anderen Agenten auf dem Agentenarbeitsmarkt suchen und ich habe dann halt auf einer Security Level halt die Möglichkeiten, dann da zu addieren. Und das ist halt auch nochmal dann schon der nächste Schritt halt, wenn wir von Agenten sprechen, wo geht die Reise dann weiterhin?
Super ausgedrückt, genau, das ist auch eine super Frage. Ich würde nochmal gerne zu den Mitarbeitern zurück, weil Nils hatte es angesprochen, dass die Mitarbeiter-Skills sich auch ändern werden müssen. Wie seht ihr denn die Rolle der Marketing-Mitarbeiter in Zukunft und wie, welche Skills, wenn die Zuhörer jetzt dabei sind, der Zuschauer, müsste sich aneignen? Also was macht jetzt gerade Sinn?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, freuen sich ganz viele meiner Marketeers in meiner Organisation darüber, dass sie deutlich weniger sich wiederholende Tätigkeiten machen müssen. Das Zweite, sie freuen sich darüber, dass sie eigentlich jetzt mittlerweile viele Dinge machen können, die sie vorher nicht machen konnten. Also zum Beispiel so Microsegmente bespielen. Dass sie nicht nur quasi Standards E-Mail-Kommunikation oder andere Kanalkommunikationszeug betreiben, sondern wirklich in kleinere Bereiche zu gehen, das zu automatisieren und so den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen immer gerechter zu werden. So, und ich glaube, da geht sozusagen auch die Reise hin, dass man die Stärken fördert, die insbesondere in der strategischen Ausrichtung sozusagen zu finden sind. Das Zweite in der Kreation. Ich halte das für eine der Dinge, die uns Menschen am Ende des Tages immer noch dann unterscheiden wird zur Maschine. Auch wenn ich glaube, dass die Maschine uns viel Impulse für Kreation geben kann, weil sie dann immer, je länger so Einsatz ist, die Menschen immer besser verstehen wird und sozusagen Impulse geben kann, was eine kann in Kreation sozusagen, oder was ist eine kreative Output sozusagen. Es kann schon kommen, aber ich glaube, so die initialen, wirklich guten Dinge werden wir Menschen wahrscheinlich doch noch relativ lange sozusagen uns ausdenken oder einfallen lassen sozusagen. Ich glaube, das Dritte und Vierte ist natürlich das ganze Thema Daten und wie man sozusagen mit Daten umgeht und wie man sozusagen mit dieser künstlichen Intelligenz arbeitet. Also wirklich mit diesem neuen Handwerkszeug, was wir haben, ne, wie man damit umgehen kann. Also von sozusagen, früher haben wir mit Steinen irgendwas klein gekloppt und heute haben wir als der sehr ausgefeilte Maschinen. Und so kann man es eigentlich auch vergleichen. Also im Marketing haben wir letzten, sind wir wahrscheinlich beim Hammer. Und demnächst haben wir irgendwas komplett Automatisiertes, was uns sehr filigrane, schöne Dinge sozusagen zur Verfügung stellen wird.
Mit den Kompetenzen ein guter Vergleich. Ich sag mal, man muss unseren Kindern Medienkompetenz beibringen. Ich glaube, das war mal so oder ist immer noch so. Aber on top kommt jetzt, muss KI-Kompetenz beibringen, um quasi das zu wissen, wie du das Tool nutzt und auch zu identifizieren zu können, was ist jetzt KI und was ist vielleicht keine KI. Ich glaube, dieses Verständnis zu weg, das wird heute wichtiger. Olaf, was siehst du an Upskilling? Was muss man sich heute einpfeifen, um up to date zu sein?
Ich muss es und will und kann einfach nur dieses zustimmen, gerade beim Thema Kreation. Natürlich, ich meine, ich bin über 20 Jahre in Agenturen gewesen und die Diskussion ist natürlich eine, die sehr, sehr intensiv geführt wird. Und ich bin komplett bei euch. Also die Tools, man muss sie kennen, man muss sie beherrschen, man muss aber trotzdem halt immer noch, ne, also auch auf der Marketeer-Seite, auf Kundenebene von uns aus gesehen, Bewertung dessen, was da an Vorschlägen kommt. Ich meine, im Grunde genommen macht eine KI nichts anderes. Agenturen kommen, pitchen, zeigen Ideen und ihr seid ja diejenigen, die dann halt das bewerten und halt auch einwerten und einordnen. Und das ist ganz wichtig. Und mein Beispiel ist ein bisschen weiter als mit Hammern, weil unser Beispiel ist immer im Schaffungsbereich, also ne, Kreation, Kreare. So ein Beethoven, ein Mozart, die konnten Partituren schreiben. Das heißt, sie haben hingesetzt und haben Noten geschrieben. So, und daraus ist Musik entstanden, die immer noch gehört wird. Spätestens seit Ende der 80er Jahre, seit einem Frankfurter Produzentenpaar, nämlich Snap, I've Got the Power, die bekanntlich keine Noten lesen und schreiben konnten. Also nicht wussten, wie das geht. Die haben Welthits geschrieben, indem sie halt einen Computer benutzt haben, indem sie einen Sequencer benutzt haben, indem sie Muster, nichts anderes sind das, Muster aneinandergereiht haben und arrangiert haben und daraus etwas Neues geschaffen haben. Also Mozart, der seine Partituren schreibt, und Snap, die in Frankfurt im Tonstudio am Computer Lieder schreiben. Auch die werden immer noch gehört. Beides ist ein Schöpfungsprozess gewesen von Menschen. Und deswegen dieses Schaffen, dieses Kreative, was Neues entdecken, selbst wenn mir Dinge vorgeliefert werden, das ist etwas, was ich definitiv bei den Menschen weiter sehe. Und deswegen auch, und das muss mir als Agenturmensch gestattet sein, auch Agenturen eine Zukunft für uns weiterhin haben werden.
Okay. Ich hatte gestern eine Provokation auch gehört, oder ist keine Provokation, aber das ist auch die Wahrheit, dass wir eigentlich in Zukunft nur noch alle Führungskräfte sind, weil selbst wenn du Junior bist und einsteigst, führst du KI-Agenten. Also du bist quasi die Führungskraft der KI-Agenten. Wie sieht Elias? Sieht das ähnlich?
Ja, also tatsächlich. Ob ich Führungskraft bezeichnen würde, würde ich wahrscheinlich aus den rechtlichen Filme und wegen Gewerkschaften und sonstiges wahrscheinlich nicht so bezeichnen. Ja. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, was dahinter steckt, ist die Kompetenz von Menschen, die am Anfang ihrer Schaffensphase, in der beruflichen Schaffensphase sind, schon ganz andere Fähigkeiten mitbringen muss, kann und soll, die es in der Vergangenheit eher zu höheren Level sozusagen tatsächlich notwendig waren. Ja, weil viele der, sagen wir mal, Standardarbeiten, die Berufseinsteiger gemacht haben, größtenteils wegfallen. Ja, mit einem großen Teil weg. Das heißt, diejenigen, sagen einsteigen, haben eigentlich schon ein deutlich höheres Schaffenslevel und auch Verantwortung, weil sie es in der Vergangenheit gehabt haben. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was dahinter steckt, hinter der Botschaft. Ich würde es jetzt nicht Führungskräfte bezeichnen, weil Führungskräfte bezeichnen wir ja eher als wirklich im personellen Sinne. Aber sie haben ganz andere Fähigkeiten im Sinne von Steuerung, im Sinne von Verantwortung, im Sinne von Impact in einem Unternehmen, als sie es heute haben.
Passt aber, finde ich, auch sehr gut, weil ich musste gerade, weil ihr also Berufseinstieg, man musste mal nachdenken, wie war das denn, als ich eingestiegen bin, als Projektleiter? Was waren so typische Tätigkeiten? Du gehst in ein Meeting, am besten ich als Nicht-Techniker mit IT und als Junior-Projektleiter schreibst du das Protokoll. Also du sitzt da und schreibst. Dann bringst du das in eine Reihenform, gibst das an deinen Vorgesetzten, an deinen Projektleiter oder Senior-Projektleiter, der gibt das zurück, korrigiert, du arbeitest ein, schickst es an den Kunden, die kommen wieder zurück mit Korrekturen, du arbeitest sie ein und fertig ist dann hoffentlich das verabschiedete Protokoll. Dieses Schreiben, das wird ja in Zukunft, da macht ja jetzt schon eine KI. Aber und da fiet sich dann halt die Rolle hoch tatsächlich. Ne? Also ich kriege dann das Dokument, im besten Fall, wenn ich es nicht einfach durchroute, lese es und bewerte es mit menschlicher Intelligenz. Ich war in diesem Meeting, ich habe die Punkte gesehen. Ich habe vielleicht verstanden, was mein Job halt auch ist, zu gucken, dass das, was da drin steht, die Wahrheit widerspiegelt, aber vielleicht auch nicht zu unserem Nachteil gereicht und bringe das dann halt in eine Form. Und der Bewertungsfaktor, wenn das mit der Führung gemeint ist, dass ich das eher bewertend und kuratierend arbeite als selber schreibend, dann hat das jetzt schon eine Verschiebung in dem, was auch Junioren tun. Sie müssen nur, das war eben das Thema Medienkompetenz, glaube ich, von dir, Björn, die müssen dann aber schon in der Lage sein, das bewerten zu können, ohne diesen Zwischenschritt gemacht zu haben.
Genau, perfekt. Kann das auch zu einer Überforderung führen, dass man sagt, okay, früher war es so, aufs Protokoll habe ich 2 Tage gewartet, heute habe ich es in 10 Minuten dort und muss dann wieder weiterarbeiten. Ich habe gar keine Verschnaufpausen mehr, weil die AI mich zubombt mit Informationen. Ist auch eine Überforderung bei den Mitarbeitern eventuell? Erlebt ihr das schon? Erlebst du das in deinem Team?
Also ich erlebe es tatsächlich nicht. Also ganz, ganz im Gegenteil, durch den Einsatz von KI wird so viel Kapazität frei, die in neue Dinge eingesetzt werden können. Also wir haben wirklich einen Vergleich zu, was wurde vorher sagen, an Outcome und Output generiert, vorher, nachher. Und jetzt sind wir erst am Anfang. Ja? Das ist wirklich beeindruckend, was da entstanden ist an Fähigkeiten. Von daher, klar kann es zu einer Überforderung kommen, aber auch immer nur dann, wenn man sozusagen die Leute hat, nicht dabei hilft, das zu tun. Ja, das ist ja wie in der Schule. Wenn ich gelernt hast, hast du eine schlechte Note oder bist halt der ganz Schlaue gewesen. Das heißt, je mehr du sozusagen Unterstützung gibst, desto besser wird dann auch das Ergebnis sein. Von daher, ich glaube, was du mit Überforderung auch gemeint hast, ist eigentlich die Angst vor dem Ding sozusagen, was ja nicht greifbar ist, was nicht real ist und die den Fähigkeiten, denen zugemessen wird, so exorbitant groß sind. Sondern ich glaube, das erzeugt eine hohe Angst. Und wenn man die vielleicht nicht hat, dann sagt mich, ich traue mich, das zu tun. Kennt das auch jeder aus seinem Leben. Ne? Die meisten überleben es. A und B haben da vielleicht sogar Spaß dabei oder finden es ganz klasse. Und ähnlich ist es hier, denke ich, auch.
Okay. Olaf, siehst du ähnlich?
Ich sehe es ähnlich tatsächlich. Also ein wichtiger Punkt, wenn man nicht vorab Leuten Angst macht, also diese KI wird deinen Job ersetzen, so, dann hast du eine andere Perzeption. In sich sind aber die Tools ja mit einem sehr hohen Belohnungsfaktor versehen. Also all diejenigen, die ich kenne, inklusive mir selber, wir tun Dinge und wir bekommen einen Response und erkennen eigentlich intuitiv von da ist ein Mehrwert drin für mich. Also Word hat mich noch nie so belohnt wie ein Claude, wenn ich da irgendwas mir habe schreiben lassen. Und das hilft sehr. Und ja, die Überforderung kommt bei mir immer dann. Aber das ist der alte Bergsteiger-Test. Wenn ich auf den Gipfel gucke, denke ich, da kommst du nie hoch. So, und dann senke ich wieder den Blick und gehe Schritt für Schritt weiter. Weil ja, also das, was da auf uns zurollt, ist gigantisch. So, aber die einzelnen Schritte, die wir gehen können, die sind sehr angenehm und machen Spaß. Und ich glaube auch, das hat, glaube ich, Nils gesagt, diese repetitiven Aufgaben. Ich sehe das auch. Niemand hat Lust, immer wieder das Gleiche zu machen. Und wenn es da Helferlein gibt, dann ist da eine sehr hohe Adaption direkt dabei.
Perfekt. Lass noch ein bisschen in Zukunft gucken. Was würdet ihr sagen, sind Dinge, die möchte ich gerne, dass die KI das macht im Marketing? Habt ihr da Ideen für Funktionen, die in den nächsten Jahren, ist wahrscheinlich zu weit schon, in den nächsten Monaten, kommen sollten? Fangen wir mit Olaf an, aus der Startup-Sicht oder aus der Agentursicht.
Der Teil, der tatsächlich noch nicht da ist, ist das, was ich mir immer wünsche. Also die Bekannten, wir entwickeln Dinge und selbst wenn AI-Agenten ja mal gehypt werden, aber die sind begrenzt in ihrer Handlung. Die sind für einen Zweck gemacht und tun Dinge. Und auch da sehen wir wieder, gerade bei Entwicklern, ob das jetzt ein KI-Agent ist oder früher halt eine traditionelle Programmierung, es ist immer endlich. Und dieser Wunsch zu sagen, hey, aber da kommt ja dann im nächsten Schritt noch die Aufgabe und die würden wir auch noch gerne erledigen. Und dahin zu kommen, dass dann sich KI-Agenten konnektieren können und vielleicht halt auch schon Lösungen finden, die da sind und nicht nochmal from the scratch entwickelt werden müssen. Das wäre mein Wunsch zu sagen, ich habe hier etwas, das ist entwickelt worden für einen Use Case, der funktioniert, aber diese Boundaries, also diese Grenzen, die schafft dieser Agent tatsächlich autonom zu überwinden, indem er halt dann anspruchsfähig ist an vielleicht andere Agenten, die bereits im Markt sind, ohne dass ich dann wieder Requirements unterschreibe, wie es traditionell war, ne? Also wir brauchen dann doch noch ein zusätzliches Feature. Requirement wird geschrieben, es geht in den Entwicklungsprozess und nach ein paar Wochen, Schrägstrich Monaten, ist es dann halt implementiert da. Das wäre mein Wunsch.
Okay.
Mein Wunsch ist tatsächlich das, was ich vorhin beschrieben habe, diese Verknüpfung innerhalb eines Unternehmens sicherzustellen. Die größte Herausforderung, die wir heute haben, ist sozusagen die Daten hier überhaupt mal zusammenzubringen mit der Maschine, für bestimmte Use Cases schlau wird und übernehmen kann sozusagen. Für mich ist es aber schon eine Stufe weiter. Diese Dinge, die miteinander verknüpft sind, sind nicht nur immer Daten aus den unterschiedlichen Bereichen so schnell wie möglich zusammenzubringen, weil ich dann deutlich bessere Entscheidungen sozusagen treffen kann. Und die Entscheidung treffe ich dann sozusagen auf einem guten Prognosesystem, was aus der KI rauskommt. Die sagt, ne, mit der und der Wahrscheinlichkeit ist die und die Reaktion auf folgende Maßnahmen sozusagen zu erwarten. Also, dass ich sozusagen das, was ich heute fühle und aus Erfahrung glaube zu wissen, was eintreten wird, sozusagen durch die Integration von Agenten in einer Organisation, ich meine, die übergreifende Integration, hilft mir sozusagen, dort deutlich bessere Entscheidungen und sichere Themen sozusagen zu finden. Ja? Das ist schon so alles, was ich mir wünsche.
Okay. Ich glaube, in der Gesamtexperience mit dem Unternehmen, mit wirklich Verknüpfung mit allen Unternehmensteilen, Abteilungen, glaube ich, macht das die Gesamterfahrung Sinn. Also das tolle Beispiel, was ich mir gerne bringe, ist ein Bewerber, der von der KI abgesagt wird an Heiligabend, hat definitiv eine schlechte Experience mit dem Unternehmen. Da nützt es nichts, wenn die Marketing-KI nur das Beste für Unternehmen verspricht. Ich glaube, wenn das ganzheitlich gemanagt wird von KI-Agenten, ich glaube, dann ist das definitiv sinnvoller. Da gebe ich dir die Rechtdienst. Also wenn alles miteinander verknüpft ist und die Gesamterfahrung für einen Kunden, egal in welchem Zustand er ist, ob er jetzt gerade Bewerber ist oder Beschwerde einbringt oder ob er potenzieller Kunde ist oder einen Versicherungsfall hat, ich glaube, das muss gesamt gegeben sein. Und das ist dann auch das Gesamtmarketing meines Erachtens. Perfekt. Was du sagen oder willst du es bestätigen?
Ich würde es bestätigen, ich würde es versuchen, in einem Satz zu fassen. Ich glaube, dass wenn die KI menschliche Emotionen versteht, dann kann sie deutlich effektiver eingesetzt werden. Das ist genau das Beispiel, vor Weihnachten schickt man keine Absage-Mail oder kündigt oder was auch immer. Ne? Das ist damit zu tun, dass das System sozusagen verstanden hat, was sind Emotionen. Ja, ich glaube, das ist so die höchste Stufe. Und da wird es aber dann natürlich auch wieder gefährlich, weil dann kann es natürlich auch wieder negativ eingesetzt werden. Aber das, wie gesagt, das ist dann die ethische Diskussion, die ihr dann wahrscheinlich führt, wenn ich in leider 8 Minuten raus.
Okay, aber die Frage, die ich dir noch stellen will, auf jeden Fall, solange du da bist, ich krieg's teilweise mit, wenn ich mit Unternehmen spreche, wahrscheinlich Olaf, du auch, dass viele Unternehmen noch sagen, ich muss erstmal meine Hausaufgaben machen, bevor ich mit KI überhaupt anfange. Also meine Webseite ist schlecht, also muss ich erstmal besser machen. Wie seht ihr das denn? Glaubt ihr, dass Unternehmen sich jetzt nicht damit beschäftigen, mit KI und KI-Agenten und das ganze Potenzial heben, dass die in 5 Jahren überhaupt noch wettbewerbsfähig sind? First come, first move, wer will zuerst? Nils, du musst vielleicht gleich weg.
Ja, okay. Also ich glaube, ohne KI wirst du zukünftig nicht mehr wettbewerbsfähig sein, weil sie so viel Power hat im Sinne von Effizienz, im Sinne von Wachstumspotenzialen etc., dass du ohne sozusagen, glaube ich, gar nicht wettbewerbsfähig sein kann, weil ne, das ist wie ein Wettrüsten. Am Ende des Tages führt derjenige, der tatsächlich am meisten davon positiv einsetzen kann, also im positiven Sinne. Von daher glaube ich, dass die Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft damit massiv beeinflusst wird. Und wir sehen es ja heute auch schon. Ich habe nur ein ganz kleines Mini-Beispiel genannt. Waren bestimmte Wettbewerber nicht. Unsere Kunden finden es wahrscheinlich besser und kündigen dann weniger. Es ist nur ein Mikrobeispiel gewesen von den Einsatzmöglichkeiten, den wir jetzt mal rein nur in der Marketing-Automation sozusagen haben. Von daher, klares Statement, ohne keinen Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube auch, das, was man gerade jetzt, wenn man jetzt agiert, was man jetzt lernt, sind, glaube ich, ganz wichtige Erfahrungsschätze, um es auch zukünftig besser einsetzen zu können. Also je später du einsteigst, desto abstrakter wird das Thema für dich sein, desto weniger hast du sozusagen wirklich Einsatzerfahrung.
Ja. Olaf, genau.
Ich kann es eigentlich nur provokant zurückspielen. Derjenige, der meint, dass er ohne KI in 5 Jahren noch wettbewerbsfähig ist, meint auch, dass er in 5 Jahren ohne Computer noch wettbewerbsfähig ist. Also es ist keine Frage, also eher ist die Frage, sind es noch 5 Jahre oder reden wir von deutlich kürzeren Zyklen? Das wäre dann die eigentliche Frage. Und wir sehen es auch auf der Makroebene auch, wo alle aufgespielt haben, was halt in China, was in den USA passiert und das jetzt halt in der Europäischen Union nachzieht, in das gesamte Investitionsvolumen reinzugehen. Der Zug ist nicht aufzuhalten. Und da ich ja bekanntlich in der New Economy bei Pixelpark angefangen habe, auch diese Diskussion hat es damals gegeben, brauche ich dieses Internet überhaupt, Herr Waschkies? Waren Fragen, die ich im O-Ton gestellt bekommen habe. Hat denn dieses E-Commerce überhaupt Sinn? Und ja, das Paradoxum ist, wir Menschen tendieren dazu, technische Innovationen anfangs zu überschätzen, aber in der Länge zu unterschätzen. Und wir beginnen jetzt mit einer Reise, die wird nicht aufzuhalten sein. Ich glaube, dass KI in der Disruption so groß ist, wie das World Wide Web Anfang der 90er Jahre war, mit all dem, was wir jetzt gesehen haben.
Okay, super. Wie gesagt, Nils muss gleich weg, darum ist die ethische Frage. Ich rede ja schon, seitdem ich auf der Bühne stehe und über Zukunftsdigital Markings rede, habe ich immer Google Duplex mit dabei. Also dass mein Mensch mit einer Maschine spricht. Und wir haben ja jetzt mit Paloa zum Beispiel, die das super imitieren können, Möglichkeiten, dass wir zukünftig nicht mit dem Callcenter Agent sprechen, sondern nur mit Maschinen, also mit der AI. Da die ethische Frage, muss ich das wissen als Kunde, dass ich mit einer künstlichen Intelligenz spreche? Oder werdet ihr sagen, egal, Hauptsache mein Problem wird gelöst? Nils?
Ich glaube, aus einer unternehmerischen Perspektive musst du es immer sicherstellen, dass der Kunde weiß. Ich glaube, Transparenz ist extremst wichtig, egal in welcher Branche, in welcher Unternehmen etc. du arbeitest, dass Transparenz vor Kunde, so wird man es bei der Telekom sagen, ist wirklich absolut grundlegend. Ja? Und was ja auch sozusagen nicht schlimm ist, weil ich glaube, gerade wenn du zum Beispiel im Service oder etc. bist, du kannst es ja positiv labeln, ne? Also dieses Problem wird durch eine KI gelöst und ist damit innerhalb von Millisekunden sozusagen lösbar. Und ein Agent, der total lange geschult werden muss, braucht da vielleicht eine halbe Stunde für. Also ich glaube, dass wenn man das Labeling sozusagen positiv, und das ist ja unsere Aufgabe im Marketing, und ich habe ja vorhin hier dieses 60-Seconds-Claim sozusagen genannt, positiv sozusagen auflädt, dass die KI dir jetzt hilft und die halt wahnsinnig schnell dein Problem lösen kann. Und das ist das, was Olaf auch gesagt hat, dass diese positive Komponente, das positive Erlebnis, wenn ich das benutze, das Aha-Erlebnis, kann ich ja nutzen. Und deswegen hätte ich auch gar keine Angst davor, eben nicht transparent zu sein. Sondern ganz im Gegenteil. Ich würde transparent sein und die Vorteile dessen sozusagen nach vorne stellen und daraus eine Preposition zu schaffen.
Wenn ich am Anfang noch die Möglichkeit haben zu sagen, hey, hier ist der KI-Agent, der ist kostenlos, wenn du mit einem Menschen sprechen möchtest, kostet dich das Geld?
Also, ich habe 2004 schon mal Geld verlangt, weil wir einen Online-Vorteil bei O2 hatten. Also ich war für Online-E-Commerce verantwortlich und du hattest ein besseres Produkt, das war deutlich günstiger. Und wenn du dann aber die Hotline brauchst, und das macht unser Wettbewerber, die O24 übrigens auch, da kriegst du gar keinen menschlichen Service, sozusagen musst dir selber helfen. Deswegen, wenn du mit Menschen sprechen möchtest, halte ich für legitim in den meisten Fällen. Das heißt aber auch ein Produktthema. Ne? Also wenn du dadurch Vorteile bekommst im Produkt, dann ist es absolut legitim. Punkt.
Du hast noch die Produktperspektive tatsächlich rein. Also du hast ein sehr, sehr gutes Beispiel gemacht, Nils. Ne? Ich habe da ein Bagatellfahren in meinem Auto. Da will ich nicht mich durch irgendwelche Hotlines durchwählen oder sonst was machen, sondern ne, wenn das so schnell geht, wie du es beschrieben hast, dann fände ich das einen sehr guten Service für mich. So. Anderer Fall. Ich habe eine Lebensversicherung bei euch abgeschlossen und es tritt dann der Fall ein, dass sie ausgezahlt wird. Dann möchte ich mit einem Menschen sprechen. In diesem Moment möchte ich nicht, dass eine KI mit mir redet und sagt, du kriegst auf dein Konto ausgezahlt. Darum geht es in dem Moment nicht. Da geht es um Empathie. Da geht es um mehr als um das reine Produkt halt auf monetärer Ebene. Und ich glaube, das ist halt noch mit zu berücksichtigen. Und dann halt auch bei Stresslevels, also je höher meine Complaint ist beim Unternehmen. Wenn mir dann eine Maschine erklärt, dass der Fehler bei mir liegt, ich kann auch sich rechtzeitig unter nicht, das ist auch aus aus Callcenter, habe ich eine Erwartungshaltung an einen Brand, dass dann halt auch irgendwann ein Mensch mit mir spricht und dass die Wertigkeit von mir gesehen wird als Kunde und nicht nur über eine Maschine gelaufen. Aber ja, es gibt halt viele Dinge, wo ich sage, komm, da will ich gar nicht in eine Hotline rein, löse mir einfach mein Problem. Wenn das die Maschine macht, im Zweifel schneller und besser, bin ich happy.
Okay, perfekt.
An der Stelle würde ich mich kurz hier ausklinken. Besten Dank für die Konversation. Ich fand es total spannend, Olaf. Besten Dank auch für dein Feedback. Finde ich auch ganz interessant. Björn, das ist immer exzellent gemacht. Und auch an die Audience, wenn es Fragen, Input, Feedback gibt, gerne immer dann an mich über LinkedIn oder über die anderen Kanäle, die zur Verfügung stehen. In diesem Sinne leider mich verabschieden. Macht's gut. Viel Spaß heute. Tschüss. Haus.
Ciao. So, Olaf. Wir reden jetzt noch mal kurz über rote Linien. Also es gibt wieder Ethik. Was sagst du, sollte auf keinen Fall von der Marketing Automation oder vom KI-Agenten übernommen werden?
Also der eine Punkt, das, was ich vorhin gerade sagte, also es gibt einfach Lebenssituationen, wo ich halt Erwartungshaltung habe, dass ich mit einem Menschen spreche. Das ist im Grunde genommen auch alles, das so im Customer Care-Bereich da möchte man, also übrigens auch von Menschen, da möchte man ja keine Wortstanzen haben. Ich möchte dann, dass Gespräche sich menschlich anhören, besten vom Menschen auch kommen, weil das ist das, was ich halt wertschätze und da möchte ich als Kunde gesehen werden. Und das halt rauszudrücken, zu sagen, das macht jetzt alles eine KI, wäre, glaube ich, dann der falsche Punkt, das zu tun. Der andere Punkt ist dann die Frage, wie baue ich denn meine KI? Also wenn die KI hingeht und Entscheidungsprozesse dann autonom trifft, könnte sie ja auch, Lieferkettengesetz ist jetzt nicht gerade das beliebteste Gesetz unter allen, aber da gab ja mal eine Idee dahinter. Ich möchte gerne Produkte haben, wo ich als Kunde entschieden habe, ich stehe hinter dem Produkt, weil ich weiß, dass die Lieferkette meinem eigenen ethischen Anspruch entspricht. Wenn es eine KI macht und ich gar keine Klarheit darüber habe, wie wurde denn dieses Produkt hergestellt? Wo wurde es hergestellt? Wer hat es hergestellt? Dann wäre das auch eine rote Linie, weil dann würde ich meine Konsumentensouveränität ja in dem Moment verlieren.
Ja, okay, verstehe. Guter Punkt. Und du hattest das passt vielleicht ganz auch ganz gut dazu, zum Thema Vertrauen. Aber kann ich der KI-Agenten dann vertrauen, wenn ich mit dem interagiere oder wenn ich als Unternehmen den KI-Agenten einsetze? Passiert da wirklich alles das, was ich mir vorstelle? Hast du im Vorgespräch fallen lassen, dass du gerade an Ideen oder mit Unternehmen arbeitest, die quasi Blockchain mit KI-Agenten versuchen zu kombinieren? Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Weil das fände ich natürlich super spannend.
Gerne. Blockchains, je nachdem, wer sich damit beschäftigt hat, sie haben lange halt auch einen negativen Touch gehabt, weil sie sehr stark halt auch in das gesamte Thema Kryptowährung eingeordnet werden. Und dabei gibt es immer so im Extremum zwei Schulen, die einen sagen, das ist das, was man unbedingt machen muss. Und die anderen sagen, das ist alles Humbug, was da veranstaltet wird, kannst du nicht trauen. Die Idee unter einer Blockchain ist ja erstmal, dass sie dezentral ist, dass sie einen hohen Sicherheitsstandard hat, weil wenn ich in der Blockchain etwas einstelle, wird es gehasht und dann ist eindeutig, das kommt von mir und es kann nicht mehr überschrieben werden. Und wenn ich dann halt meine eigenen Schlüssel nicht mehr habe, dann kann ich es nicht mehr ändern. Das ist die Krux an der Geschichte, aber es ist safe. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unseren Augen, wenn ich von Agenten rede. Wenn ich sage, da haben wir eine Autonomie, das heißt, Maschinen entscheiden. Und das sind dann all diese Dystopien, die wir kennen, ne, ob so Hall ist mit dem roten Auge, ne, ob es dann halt ein Terminator ist. Maschinen entscheiden, ohne dass wir wissen, wo und wer und was. Hier ist ja die Idee, wir setzen das in eine Blockchain ein, also in ein Environment, was halt Sicherheit gibt, was halt einen klaren Hinweis gibt, von wem kommt das. Und dadurch kann ich dann halt auch prüfen, wie funktioniert die gesamte Veranstaltung. Und damit sind wir tatsächlich bei solchen systemkritischen IT-Lösungen deutlich weiter als all das, was wir im Social-Media-Bereich haben, weil da wissen wir am Ende des Tages nicht, wer der Absender ist. Da wissen wir nicht, welche Art Intention dahinter steht. Hier können wir das. Und würden wir das nicht tun, hätten wir ein echtes Problem in meinen Augen, weil dann könnte jeder hingehen, Dinge einstellen. Und wer vertraut denn, dass das, was von Entwicklern kommt, immer im guten Sinne entwickelt wurde?
Perfekt. Ich glaube, damit haben wir fast alles abgehandelt, oder ziemlich viel zumindest. Und ich hoffe, das Auditorium und alle Zuschauer haben viel gelernt in dieser Session. Wir haben 5 vor. Ich weiß nicht, ob noch Fragen da sind, Daniel, wenn du dich einschalten möchtest, ob wir noch Fragen beantworten können. Ansonsten würde ich auch Olaf super danken für das spannende Gespräch, für die Stunde. Wie gesagt, ihr könnt uns alle auf LinkedIn folgen. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt die Fragen gerne auf LinkedIn. Wir sind dafür da. Ansonsten, bevor wir die nachfolgende Sendung vielleicht verzögern, würde ich zurückgeben ans Funkstudio.
Ja, vielen lieben Dank. Wir sind beim Panel voll noch nicht ganz final. Uns fehlt noch der Moderator sozusagen. Deswegen, falls ihr noch irgendwas an Schlussstatement habt, uns irgendwas noch mitgeben wollt, möglicherweise irgendwelche Stolpersteine, die es immer wieder bei dem Thema gibt, super, super gerne. Ja,
also eine Sache, die ich gerne mit...
Björn, hast noch eine Stunde Zeit für Moderation?
Ja, ich kann eine Stunde moderieren, kein Problem. Aber was ich gerne mitgeben möchte, ist tatsächlich auch, was Nils gesagt hat, was ich gestern auch gehört habe von Konkurrenten von Nils, von der Ergo-Versicherung, von dem Mark Klein. Möglich, macht kleine Piloten, versucht Dinge auszuprobieren, nimmt euch dafür ein kleines Budget und Test and Learn ist, glaube ich, das wirklich Wichtige in dem Bereich. Erstmal anzufangen und nicht zu warten, bis man das Perfekte hat und dann rauszugehen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Olaf, also du noch ein Schlussstatement dafür hast.
Ich unterschreibe komplett das, was du sagst. Ich werde immer achtsam sein, auch das, was an Diskussionen passiert. Mein Lieblingsbeispiel ist gerade, wenn jemand jetzt für teuer Geld ein Seminar abschließt, um ein KI-Beauftragter im Sinne von Paragraph 4 des europäischen AI-Acts zu werden, dann weise ich erstmal darauf hin, sucht mal den Begriff KI-Beauftragter. Den gibt es da gar nicht in dem Gesetz. Da wird gerade sehr viel Schindluder betrieben. Deswegen da bitte aufpassen, weil ja, Datenschutzbeauftragte haben wir gelernt bei der DSGVO. Das nutzen gerade Leute aus. Also nicht auf den Holzpfad führen lassen von Leuten, die gerade versuchen, jetzt immer noch neuen Bereich schnelles Geld zu machen, kleine Schritte. Zweimal nachschauen, weil das ist das Wichtigste. Unsere Intelligenz da oben, die ist immer noch wichtig in all dem, was wir tun, auch bei der künstlichen Intelligenz.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom Februar 2025. Es diskutierten Digital Marketing-Experte Björn Radde, Nils Stamm, Chief Marketing und Sales Officer bei der Allianz Direkt und Olaf Aschkies, Vorstandsmitglied bei Web to Cologne. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net